Klappt nicht ganz. Ah, da haben wir's. Ja, ich habe mir überlegt, find mal einen spannenden Titel für eine Predigt. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele immer so nach Orientierung suchen in ihrem Leben und gerne so gewisse Schritte tun wollen. Also nicht, dass man dann erstmal ein paar Schritte tut und dann sich überlegt, war das jetzt richtig oder habe ich mich falsch entschieden. Und da fand ich, das war doch eine gute Idee, den Willen Gottes entdecken. Das ist ein schöner Titel für eine Predigt. Mal sehen, ob die Predigt hält, was sie verspricht. Auf jeden Fall hält, was sie verspricht, der Predigttext, der aus dem 1. Thessalonicher Brief steht. Im 1. Thessalonicher Brief steht ganz am Schluss. Ganz am Schluss in Kapitel 5, der Brief hat ja 5 Kapitel, da heißt es, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ah, da haben wir es doch schon einmal. Ja, das ist der Wille Gottes an euch, diese 3 Dinge. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Da kann man sagen, ja, das ist der Wille Gottes, wie schön. Und auf diesem Weg möchte Gott uns mitnehmen, uns an die Hand nehmen, dass wir seine Wege entdecken. Und dieser Weg ist ein Weg der Freude, des Gebets und der Dankbarkeit. Aber wie kann man froh werden? Sehr vieles, sehr, sehr vieles von dem, was wir so tun, was wir planen, was wir vorhaben, ist darauf abgestellt, dass wir fröhlich werden wollen. Wenn ihr mal so überlegt, was ihr alles tut in eurem Leben, um fröhlich zu werden. Es ist viel mehr, als man auf den ersten Blick denken sollte. Oft sprechen wir es gar nicht aus oder wir machen es uns nicht klar. Aber der geheime Wunsch nach Freude steht immer im Raum. Wir fürchten die Traurigkeit und wir laufen dahin, wo wir die Freude vermuten. Das zeigt meiner Meinung nach der Festkalender in unserer Stadt, in Hemsbach. Also wenn man von außen dazukommt und hier so das Leben in der Stadt kennenlernt, dann fällt einem auf, dass das Programm hier in der Stadt randgefüllt ist mit Veranstaltungen, die irgendwie etwas mit Freude zu tun haben, die Freude erzeugen sollen. Wenn ich an die Fastnacht denke oder das Bachgassenfest, diese sehr lange Kerwe, und wenn man noch nicht genug gekriegt hat in Hemsbach, dann kann man noch nach Laudenbach oder nach Sulzbach gehen oder in die benachbarten Städte hier an der Bergstraße. Es geht sehr, sehr viel um Vergnügen hier. Auch die Werbung suggeriert, kauf mich, dann hast du nicht eine Flasche Bier, sondern dann hast du Fröhlichkeit. Leider klappt es alles immer nicht so ganz richtig. Leider setzt man zwar alles darauf, irgendwie Freude zu bekommen, man bekommt sie aber doch nicht. Also einerseits gibt es viele Veranstaltungen, die auf Freude abzielen hier. Und andererseits steht das im eklatanten Widerspruch zum Zustand, zur Verfassung ganz vieler Menschen in unserer Stadt. Denn so viel Freude gibt es hier überhaupt gar nicht. So viel ist gar nicht da. Hinter der Fassade der Fröhlichkeit sind viele ganz, ganz traurig. Ja, mehr noch, je mehr man hinterher ist, je weniger zeigt sich die Freude. Vielleicht ist ja ein bisschen was dran an dem, was Ernst Moritz Arndt, der Dichter des 19. Jahrhunderts, einmal gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, ich zitiere, nach Vergnügen rennt, wer keine Freude kennt. Kann man sich leicht merken, nach Vergnügen rennt, wer keine Freude kennt. Merkwürdig finde ich, dass die Bibel, also der Text, den wir jetzt noch vor Augen haben, einfach so dazu auffordert, seid alle Zeit fröhlich. Da ist man schon skeptisch, wenn man all die Bemühungen so sieht, was alles so angestellt wird, wenn man einfach so auffordert. Einerseits wären wir ja alle gerne fröhlich, aber wie soll sich das so einfach machen lassen? Ich möchte vorausschicken, dass es meiner Meinung nach Situationen gibt, in denen man sich bei allem guten Willen nicht freuen kann. Das gibt es. Und es gibt sogar ganz spezielle Situationen im Leben, in denen man sich noch nicht einmal freuen soll. Wir leben in einer gefallenen Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte. Und deswegen gibt es auch viel Traurigkeit. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir alle sterblich sind. Das Sterben kündigt sich schon lange vorher, jahrelange vorher an. Und das ist manchmal nicht leicht. Es gibt Krankheiten und andere körperliche Vorgänge, die uns die Freude zeitweilig unmöglich machen. Auch denke ich, dass man sich kaum freuen kann, wenn man weiß, dass Schuld im Leben ist, die nicht bekannt ist und die nicht vergeben ist und die nicht bereinigt ist. Wie soll sich da einer freuen? Das kann ich gut verstehen, dass man das nicht kann. Der Römerbrief, Kapitel 12, Vers 15, fordert uns daher auf, freut euch mit dem Fröhlichen und weint mit dem Weinenden. Also es gibt Situationen, wo wir sogar weinen sollen. Wenn wir mit Weinenden zu tun haben, dann sollen wir ihnen nicht unbarmherzig zurufen, sei doch alle Zeit fröhlich, steht doch in der Bibel, mach das doch. Nein, wir sollen emotional mitgehen und ihr Leid auch mittragen. Sollten solche Weinenden jetzt unter uns sein, bitte nicht den Predigtext als eine unerfüllbare Aufforderung betrachten. Paulus ist nicht weltfremd, er hat auch selber viel Leid mitgemacht. Und gerade in der Stadt, in der die Gemeinde sich befindet, an der er diesen Brief geschrieben hat, hat er auch viel Schlimmes erlebt. Er musste unter Lebensgefahr bei Nacht und Nebel die Stadt verlassen. Das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Und auch sonst hat er viel mehr durchgemacht als jeder von uns. Es hat bei ihm auch Tränen gegeben. Sein Leben war eine einzige Kette von Verlusten und Katastrophen. Also was meint die Bibel? Was meint Paulus, wenn er hier schreibt, sich freuen, beten, danken, das ist der Weg, das ist der rote Faden im Leben. Die Freude, das Leben im Gebet, die Dankbarkeit, das sind Hauptsachen im Leben als Christ. Das macht auf jeden Fall der Predigttext deutlich. Das sind Hauptsachen. Das sind nicht irgendwie schöne Lebenssachen, sondern wirklich die Hauptsache. Wenn man das verpasst hat, im Alten Testament, im 5. Buch Mose, wird das Heiligtum erklärt, was da alles dazugehört zum Heiligtum. Und ich finde es ganz interessant, dass dort dann auch steht im 12. Kapitel, dass die Israeliten ganz explizit angewiesen werden, nicht nur alles richtig zu machen, da am Tempel die Opfer richtig zu machen, dass der Ritus stimmt, sondern sie werden angewiesen, fröhlich zu sein. Das gehört mit dazu. Also am Heiligtum sein und sich nicht freuen, dann ist alles Käse. Und das Neue Testament ist ja die Erfüllung dessen, was sich im Alten Testament erst so zaghaft andeutet. Das ganze Leben ist ein Gottesdienst, ist gelebt vor Gott, dem Erlöser. Es ist eine Zeit der Freude, des Gebets und der Dankbarkeit. Es ist ja in der Praxis ganz oft so, dass in unserem Alltag diese Dinge von vielen ganz anderen wichtigen Sachen überlagert werden. Freude, unablässiges Gebet, Dankbarkeit, das sind keine Merkposten im Terminkalender. Die finden sich auf keiner To-Do-Liste. Und wenn es nicht auf der To-Do-Liste oder irgendwo im Kalender steht, dann sind sie nicht wichtig, oder? In der Praxis ist es leider oft so. Dann gehen sie unter. Doch, sie sind wichtig, auch wenn sie nicht im Terminkalender stehen. Und wie? Freude, Gebet und Dankbarkeit sind die Hauptsache. Am Ende der kurzen Aufforderungen, der drei kurzen Aufforderungen hier steht ja der Satz, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Dieser Satz ist eine dicke Unterstreichung. Hier keine Nebensache, kein Kleingedrucktes, sondern ganz Großgedrucktes. Es ist der Wille Gottes. Viele Christen fragen nach dem Willen Gottes in ihrem Leben und sie fragen und fragen, wie kann ich ihn herauskriegen? Es ist rätselhaft. Was kann das sein? Ein erster Hinweis. Freu dich. Bete ohne Unterlass. Sei dankbar in allen Dingen. Das ist die Antwort. Eigentlich gehören diese drei Dinge in jeden Terminkalender, unter jedem Tag, gleich neben dem Datum. Also will Gott uns sagen, was immer du erlebst und wie immer du den Tag gestalten magst, es darf unter keinen Umständen dahin kommen, dass andere Dinge, und seien sie noch so wichtig, Freude überdecken, das Gebet überdecken und den Dank überdecken. Wenn sie überdeckt sind, dann leg sie frei. Tu es immer wieder. Leider wächst immer wichtiges Gras über die Sache. Dann geht es darum, die Grasnarbe freizulegen und sich immer wieder auf das zu konzentrieren, was Grund zur Freude und zum Danken ist. Vor gar nicht so langer Zeit habe ich einmal über einen anderen Satz gepredigt, der so ähnlich geht. Da heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und da war die Begründung, warum wir uns freuen. Ja, der Herr ist nahe. Er ist gegenwärtig, auch wenn wir ihn nicht sehen können, aber er ist doch da. Und er lebt mit uns in diesem Tag. Hier ist die Begründung für das freut euch in dem Herrn alle Wege. Es ist der Wille Gottes. Viele gestatten sich gar nicht, sich zu freuen. Sie denken, es ist nicht recht, wenn ich mich freue. Ich habe keinen Grund und ich muss nach Problemen suchen. Doch, du darfst dich freuen, wenn es so um dich steht, dass du denkst, ich darf mich nicht freuen. Doch, du darfst dich freuen. Du sollst es sogar. Es kann eine Hausaufgabe sein für dich. Freu dich. Es gibt noch andere Gründe, warum wir uns freuen können. Unser Herr Jesus sagt seinen Jüngern an einer Stelle, freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Wie schön ist das, wenn wir das wissen können, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Was für ein Grund zur Freude, zur Dankbarkeit auch. Das sind alles Dinge, die von Gott kommen. Er ist die Quelle. Die Aufforderungen stehen ganz am Schluss des Briefes, das sagte ich schon. Die Leser haben, anders als wir jetzt, wir haben nur diesen kleinen Ausschnitt gelesen, aber die Leser, die ursprünglichen, die Thessalonicher, die haben diesen ganzen Brief noch im Ohr, was Paulus ihnen alles geschrieben hat. Was trotz aller Probleme letztlich Grund zur Freude und zur Dankbarkeit ist, das klingelt noch in ihren Ohren. Und es lohnt sich, den ersten Thessalonicher Brief einmal so ganz im Stück zu lesen, so ganz bezogen auf diese drei Aufforderungen. Das ist gar nicht viel. Ich habe mal die Zeit gemessen, es waren nur 14 Minuten, da kann man den Brief lesen. Einfach mal so am Stück. Ich lese darin zum Beispiel, dass ich ein Kind Gottes bin, dass er mich angenommen hat, dass er mich immer wieder annimmt, trotz meines Versagens, dass ich meinen Herrn sehen werde, wenn er wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit, dass wir uns freuen sollen, dass wir beten, dass wir dankbar sein sollen, hat alles gute Gründe, denn es ist Gottes Wille. Und Gott selber hat Grund zur Freude, Gebet und Dankbarkeit gegeben. Was er fordert, das macht er auch möglich. Wir werden ja vielfach mit Forderungen konfrontiert, die wir nicht erfüllen können, weil die, die uns herausfordern, ja keine Ahnung haben, was wir können. Aber Gott kennt uns durch und durch. Er weiß. Er weiß, was wir können und was wir nicht können. Und wenn er etwas von uns möchte, dann gibt er auch die Voraussetzungen dazu. So, neuer Punkt. Freude, Gebet und Dankbarkeit hat auch Folgen. Ein herrliches Wort aus dem Psalm, Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wir entnehmen daraus, dass Danken ein Weg ist. Ein Weg, wissen wir alle, hat immer Folgen, wenn ich mich für einen Weg entscheide. Manchmal ist es nicht so absehbar, aber es gibt ja Schilder, die zeigen einem, ach, da geht's hin. Also nach einer gewissen Zeit bist du da und da. Es ist ein Weg, auf den sich jemand begibt. Und jeder Weg hat Folgen. Es gibt viele Wege. Ihr könnt euch für viele Wege entscheiden. Tun wir alle auch. Wir entscheiden uns ständig für irgendwelche Wege. Zum Beispiel den Weg der Verzagtheit. Oder den Weg des um sich selber Kreisens oder den berühmten Weg des geringsten Widerstands, den gibt's auch. Und da ist der Weg des Dankens. Gott hat diesen Weg gemacht. Als wir gläubig wurden, hat er uns diesen Weg praktisch eröffnet. Er hat das Band durchgeschnitten, so, jetzt ist er da, dieser Weg. Er ist für dich, geh ihn. In Christus, das ist der Wille Gottes. In Christus für euch. Wir gehen diesen Weg nicht allein. Jesus geht ihn mit uns. Der Weg hat ein Ziel. Er führt zum Heil. Dass unser Leben heil wird. Dass die Beulen und Schrammen ausgebessert werden. Dass wir wieder neu werden können in unserem Leben. Dazu ist dieser Weg da. Leid ist eine Wirklichkeit. Es ist wie eine dunkle Landschaft, die vor uns liegt, ein unübersichtliches, bedrohliches Bergland. Wir scheuen davor zurück, dieses Gebiet zu durchqueren. Aber der Weg der Freude und der Weg des Gebets und der Dankbarkeit führt mitten durch diese Landschaft hindurch. Und es kann sein, dass wir uns sagen, nein, irgendwo hört der Weg bestimmt auf und dann stehe ich aber im Regen. Nein, der Weg führt hindurch. Er führt, wie der Psalm es sagt, zum Heil. Er überwindet diese Landschaft und führt zum Heil. Die Landschaften machen einen vielleicht nicht gerade glücklich, aber das Ziel macht glücklich. Und der Umstand, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen. Er, der uns begleitet. Er kann uns trösten und aufbauen. Und wir dürfen uns vom Leid nicht kopfscheu machen lassen. Gott will nicht, dass wir in Selbstmitleid versinken. Im Leid können wir entdecken, dass ich immer noch in Gottes Hand bin, mich nichts von ihm trennen kann auf diesem Weg. Paulus schreibt den Römern, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Diese Liebe begleitet uns. Wenn uns das gelingt, den Weg des Dankens einzuschlagen, dann kann sich auch im Leid Freude ausbreiten bei uns. Es ist eine Freude, die eine ganz besondere Qualität hat, die so anders ist als die Freude, die man bei der Kerwe kriegen kann. Abschließend noch einige Gedanken zum Allezeitbeten. Was heißt das? Allezeitbeten. Allezeitbeten kann heißen, ich stelle alles, was in meinem Tag und auf meinem Weg mir begegnet, in Beziehung zu Jesus. Alles. Wenn ich mir überlege, woher komme ich? Ich komme von Gott mit meinem ganzen Leben. Auch meine Arbeit hat eine Beziehung zu Gott. Na klar, werdet ihr sagen, deine Arbeit hat eine Beziehung zu Gott, aber meine nicht. Ich bin in irgendeinem Betrieb tätig oder stehe in der Küche. Meine Arbeit hat nichts mit Gott zu tun. Doch deine Arbeit hat etwas mit Gott zu tun und du kannst deine Arbeit in Beziehung zu Gott setzen. Das ist gemeint mit alle Zeit beten. Warum und für wen mache ich meine Arbeit und lebe ich überhaupt? Egal was ich arbeite, ich tue es für Gott. Was ich hier tue, was ich bin, das bin ich erst einmal für Gott. Was würde sich auch bei uns ändern, wenn das so über allem steht? Betet ohne Unterlass. Nicht nur bei Christen, die in sozialen Einrichtungen leben oder Pastoren sind oder so. Erst ist unser Horizont schmal und eng im Gebet, so ganz zaghaft, wenn wir dann so denken, wir können mit Gott nur so über geistliche Dinge reden und es dann immer mehr wächst in uns, dass wir auch die anderen Dinge mit Gott in Beziehung bringen können, dann weitet sich der Horizont. Je mehr wir in dieses Allezeitbeten reinkommen, merken wir, wie sich der Lebenshorizont erweitert. Wie wir mit Gott auch über die ungeistlichen Dinge reden können, eben ohne Unterlass. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Weg. Das ist der Wille Gottes für uns in unserem Leben. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Seid dankbar. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Amen.